Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Laut einer Umfrage von Dun & Bradstreet suchen aktuell rund 100'000 Unternehmerinnen und Unternehmer in der Schweiz eine Nachfolge für ihr Unternehmen, für ihr Ding. Das heisst, wenn du zulässt und dir vielleicht überlegst, entweder ich bin einer von denen und möchte eigentlich auch verkaufen, vielleicht aus Altersgründen oder weil du etwas Neues suchst, oder du bist jemand, der denkt, so kaufen wäre eben schon auch noch cool, dann muss ich nicht von Null anfangen, sondern kann etwas Bestehendes übernehmen und vielleicht besser machen, dann ist die Podcast-Folge genau richtig. Wir schauen nämlich, auf was man muss achten bei einem Firmenverkauf und was so überhaupt die Schritte sind. Ich rede heute mit dem Andreas Kratzer von der Across Advisory, der hier Experte ist. Ich freue mich darum auf das Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Hoi Andreas, schön bist du da, wie geht's?
Hoi Nico, ja. Gut, ja. Bin gespannt auf die Podcast-Folge, ja.
Ah, ich freue mich sehr. Erzähl mal ganz kurz, warum bist du Experte auf diesem Gebiet oder was machst denn du konkret?
Gut, ich war lange im Merger Acquisition, bin in einer grossen Big Five, international. Mhm. Und wir haben auch eigene Wertpapierhandelsbank in Deutschland. Aber ich war auch in der Linie, also ich hatte Linienverantwortung in grossen Industrieunternehmen. Weiss, wovon ich rede und habe für eigene Bedürfnisse, aber auch für Kunden, haben wir sicher schon 20, 30 M&A-Transaktionen, also Verkauf- oder Kauftransaktionen gemacht und habe so recht viel Erfahrung gesammelt und weiss, wo man muss anschauen muss und welche Fehler dass man gescheiter nicht macht.
Genau. Und du bist der Geschäftspartner von Marco, gell? Die, die sonst den Podcast regelmäßig hören, haben vielleicht den Marco Kratzer schon ein paar Mal gehört. Jetzt haben wir zusammen gegründet vor ein paar Jahren.
Ja, wir haben, glaube ich, 2020 war es, haben wir angefangen. Und der Marco macht mehr Treuhand, also die klassische Buchhaltung, Steuerberatung, Gründungen. Und ich habe mich so auf Finanzierungen, Nachfolgeregelungen, Verkaufsmandat fokussiert. Das ist meine Passion.
Das ist gut, dann steigen wir doch direkt rein. Hey, ich habe gesagt, eben laut dieser Umfrage sind es rund 100'000 Firmen, die eigentlich eine Nachfolge suchen in der Schweiz. Das klingt nach extrem viel. Wann wird denn überhaupt eine Firma verkauft? Was ist im Normalfall so der Startpunkt?
Ja gut, es gibt verschiedene Gründe. Einer der Beweggründe ist natürlich, dass eine Firma am wenigsten in einer Wachstumsphase, sondern eher, wenn sie stabil ist, wenn es gesättigt ist, in solchen Situationen verkauft und die Eigentümer haben irgendwie keine Lust mehr, keine Energie mehr, neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Und das ist natürlich heute, in der heutigen, schnelllebigen Zeit, ist das zentral, dass man immer weiterentwickelt, dass man sich verbessert. Und es ist ja klar, wenn du irgendwie 60, 70 oder noch älter bist, hast du vielleicht den Elan nicht mehr. Du hast viel erreicht, aber irgendwann mal haben die Unternehmer, haben es mal genug. Und wenn irgendein neuer Lebensabschnitt geniessen oder einleiten. Und das ist dann normalerweise auch die Situation, wo das Unternehmen abgeht.
Was gibt es sonst so für Beweggründe, noch weitere, die du häufig siehst?
Ja, also es ist eben der Altersgrund, habe ich erwähnt. Das andere ist natürlich, dass es vielleicht keine Nachfolger gibt in der Familie, wo die Nachfolge antritt. Das ist halt nach wie vor ein wichtiger Faktor, dass man praktisch die Firma am Sohn oder der Tochter übergibt. Ein anderer ist, dass vielleicht das Geschäft nicht so zufriedenstellend läuft, sondern dass man auch ein bisschen ausbrannt ist von Enttäuschungen und so. Und dass man sagt, du, ich habe die Nase voll, auf Deutsch gesagt, und ich will es verkaufen. Das ist etwas. Aber was wir sehen, ist auch oft bei jungen Unternehmern, die sind sogar unter 30. Die haben 3-4 Jahre irgendein Unternehmen aufgebaut, gute Kunden, profitabel, alles zusammen. Aber aus irgendeinem Grund sagen sie, unser Herz schlägt für ein neues Projekt, eine neue Richtung. Und dann sehen wir auch oft, eben, dass die Unternehmen sich dann trennen von ihrem Unternehmen und das Geld praktisch einkassieren und nachher noch etwas Neues machen, wo es halt die neue Leidenschaft, die neue, den neuen Fokus geleitet haben. Ja.
Ja. Und wie konkret läuft denn so ein Nachfolgeprozess ab?
Ja gut, es ist natürlich ein bisschen unterschiedlich bei einem gestandenen Unternehmer, der 40, 50 Jahre das Unternehmen aufgebaut hat, ist ein bisschen eine andere Fragestellung gegenüber mit jungen Unternehmern. Eben, wo 3-4 Jahre die Firma aufgebaut haben, gibt's in den meisten Fällen keine oder wenig emotionale Bindung, sondern sie sagen, du, etwas Neues, verkaufen. Bei gestandenen Unternehmen, wo das vielleicht sogar in der zweiten oder dritten Generation übergeben worden ist, spielt natürlich der emotionale Faktor eine grosse Rolle. Was man natürlich auch in so einer Unternehmensgeschichte, eben wenn sie über mehrere Generationen aufgebaut worden ist, sieht, dass in der Firma sehr oft, ich sage jetzt mal, auch Vermögenswerte sind, wo eigentlich ein neuer Eigentümer für neue Eigentümer eher hinderlich ist oder keinen Wert hat oder sogar eben negativ ist. Das gute Beispiele sind natürlich Immobilien, oder? Dass man jetzt nicht nur Betriebsliegenschaft, sondern vielleicht nur einen Wohnblock oder so in die Firma, von der Firma erworben hat. Oder, ich weiß nicht, ein teures Auto oder irgendeine Kunstgegenstand, dass man die über die Firma erworben hat und dass die jetzt als Vermögenswert drin sind. Und das ist wichtig, dass man praktisch zuerst die Situation analysiert, was ist da, was sind die Absichten, was ist der Beweggrund, was ist der Verkäufer wichtig, wo sind die Prioritäten? Und wenn man das ein bisschen analysiert hat, geht es wirklich darum, zum Aussenansicht praktisch zu erstellen. Also wie sieht ein möglicher Käufer das Unternehmen? Was wünscht er sich, was will er eher nicht? Und dann geht es in einem zweiten Schritt darum, die Firma verkaufsbereit zu machen. Also das heisst eben, die Immobilie, die Autosammlung oder die Bildersammlung oder was auch immer, dass man die rausnimmt und die möglichst steueroptimiert. Und dass dann praktisch eigentlich nur noch das Kerngeschäft drin ist und all die anderen Vermögenswerte weg sind, oder? Und als nächster Schritt würde ich sagen, eine kleine Verkaufsdokumentation machen. Das ist eine Firma ist ja ähnlich wie ein Produkt. Man verkauft jetzt keine Coca-Cola-Flaschen, aber man verkauft ein Produkt, muss es beschreiben. Eine Unternehmung ist ein bisschen komplizierter, da muss man ein bisschen mehr beschreiben. Und ein weiterer Schritt ist dann, wenn man die Vorbereitung abgeschlossen hat, dass man sich überlegt, an wen will man verkaufen. Oder will man irgendeinen Konkurrent verkaufen? Will man einen Finanzinvestor verkaufen? Will man im Inland verkaufen? Oder sucht man einen Käufer im Ausland? Und wenn man die Strategie festgelegt hat, geht es wirklich darum, ich sage immer, das ist ein Knochenarbeit, dass man irgendwie, weiß nicht, 30, 40 oder sogar noch mehr mögliche Interessenten anspricht, die mal auf einer anonymen Basis anfragt, ob sie Interesse haben an einem Erwerb von einer Firma mit dem Fokus oder mit dieser Grössenordnung zu erwerben. Und aus diesen Ansprachen im Idealfall stellen sich dann irgendwie 4, 5 Interessenten raus, wo man dann weitergeht, Verhandlungen führt und am Schluss sollte man möglichst einen haben, der finanzkräftig ist und die Firma auch kauft, den Vertrag unterschreibt und dann den Kaufpreis zahlt. Oder? Das wären so die klassischen Schritte, wo man durchläuft. Oder? Aber ich habe gerade kürzlich einen Fall gehabt, wo es eine Nachfolger innerhalb der Firma, innerhalb von der Familie stattfinden sollte. Und da laufen wir eigentlich durch den genau gleichen Prozess durch. Nur sucht man dann keinen Käufer, sondern das ist dann der Sohn oder die Tochter oder der Cousin oder wer auch immer innerhalb von der Familie, was übernimmt. Aber die anderen Schritte sind ziemlich identisch, weil Fragestellungen bleiben für Externe wie auch Familienangehörige meistens die gleichen.
Und wie lange dauert der Prozess? Muss ich da rechnen im Normalfall? Wenn ich jetzt heute sage, okay, ich möchte meine Firma verkaufen, wann kann ich damit rechnen, dass ich wie frei bin, dass ich es verkauft habe und auf Bali kann mein Leben geniessen mit dem Verkaufserlös?
Das ist eine gute Frage. Also, ich würde sagen 6 bis 9 Monate. Also ich habe schon Fälle gesehen, wo wirklich die Parteien haben sich schon getroffen und haben Handschlag gemacht, haben gesagt, du, ich kaufe das Unternehmen. Aber, und ich hätte wirklich eine Wette gemacht dazu mal, hätte ich eine Wette gemacht und gesagt, du, innerhalb von 3 Monaten abgeschlossen. Aber, wie es so ist, in der Praxis, ist dann trotzdem 6 Monate gegangen. Weil der eine war in der Ferien, der andere hat irgendeine Auslandreise gehabt, der hat irgendwie mit Kunden irgendwie ein Projekt gehabt oder so. Und eben 6 Monate ist sehr sportlich. 9 Monate, oder? Ist, denke ich, eher realistisch. Wobei muss ich ja noch ein bisschen sehen, wenn man zum Beispiel einen stolzen Preis überkommt für die Unternehmung, ist ja nicht unüblich, dass zum Beispiel der Käufer sagt, dass der Verkäufer mit seinem Know-how noch drin bleibt. Ich sage mal, ich weiß nicht, 1 Jahr oder sogar vielleicht 2 Jahre und mithilft, die Firma zu übergeben. Also das sind ja so ein bisschen Soft-Elemente, wie zum Beispiel eben Kundenbeziehungen, Lieferantenbeziehungen. Und das geht natürlich darüber aus, dass man einfach nur einen anschreibt und sagt, du, der Neue ist das. Sondern wirklich, dass man die Beziehung weitergibt, bei den ersten Gesprächen oder eben während einem Jahr oder so dabei ist, das ein bisschen moderiert, versucht, die Beziehung wirklich als Beziehung und nicht nur als Adresse an neue Eigentümer weiterzugeben. Und darum, eben, das ist halt oft eine Bedingung, wo Käufer dann stellen, dass sagen, wenn ich schon so viel zahle, dann will ich wirklich sicher sein, dass das reibungslos übergeht und der Wert, den ich ja gezahlt habe, auch wirklich dann zu mir wechselt. Oder?
Du hast jetzt gesagt, eben, wenn sie einen guten Preis oder einen stolzen Preis gezahlt haben, kannst du das ein bisschen genauer ausführen. Also, ich glaube, es ist für viele interessant, ob es jetzt darum geht, ihre eigene Firma gerade zu bewerten und zu überlegen, wie viel hat überhaupt meine Firma Wert. Oder als potenzieller Käufer, was bräuchte ich denn, um da können, überhaupt etwas übernehmen? Weißt du, wie rechnet sich so ein Wert? Ich weiss, du wirst sagen, es kommt darauf an. Aber gibt es irgendwie gewisse Richtlinien oder Methoden oder Formeln, wo man sich ein bisschen daran enthalten
kann? Ja gut, das ist eine gute Frage. Und das, was du gesagt hast, Berater sagen ja, meistens kommt darauf an. Und dann kommt eine schwammige oder eine unbrauchbare Antwort. Ich würde sagen, man kann das vielleicht unterscheiden in 2 Sachen. Man kann natürlich immer Unternehmensbewertungen machen, fantastische in Zukunft, die nächsten 20 Jahre und so. Aber in kleineren Verhältnissen, vor allem wenn eine Bank noch involviert ist oder ein Finanzgeber, ein Fremdkapitalgeber, wo das Teil finanziert, dann muss man wirklich auf die nähere Zukunft gehen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel einen Gewinn vor Abschreibungen machst, ist in den meisten Fällen ist das der Cashflow. Und du hast jetzt, sagen wir 100'000, dann wird sehr oft wird einfach kommt ein Faktor von 4 bis 5 zum Tragen. Je nach Branche. Aber das heisst, wenn du 100'000 machst, ist der Verkaufspreis 400'000 oder 500'000. Relativ simpel gesprochen. Das heisst, die Kreditgeber, die wollen praktisch ihr Geld in 4 bis 5 Jahren zurück. Und ja, und darum ergibt sich praktisch auch die Finanzierung. Wenn man in grösseren Verhältnissen natürlich anschauen, wo dann zum Beispiel Private Equity Investoren reinkommen, kann es natürlich locker sein, dass von dem Free Cashflow 8, 10 oder sogar 15 Mal gezahlt wird. Das kommt ein bisschen auf die Branche drauf an, wie stark dass man das auch skalieren kann. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Pharmaindustrie. Wenn du ein Medikament entwickelt hast, sind die Kosten für so eine Pille marginal. Also wenn du jetzt 1 Million Pillen produzierst, machst du einen Gewinn. Aber wenn der Markt das hergibt und du 15 Millionen Pillen produzieren kannst, steigt einfach der Gewinn exponentiell an. Und dann kommen ganz andere Faktoren zum Tragen, oder? Aber da reden wir halt schon meistens halt in der Profiliga, Private Equity Investoren, wo Eigenmittel mitbringen und auch die nötigen Finanzstrukturen, um das finanzieren, auf ein bisschen sportlicherer Basis, oder? Aber da sind wir oft nicht mehr im KMU oder wenn, dann im mittleren Segment. Die kleineren kann man solche Strukturen, Finanzierungsstrukturen kaum anwenden, sondern das ist sehr pragmatisch, eben, wie ich sage, 4-5 Mal den Gewinn vor Abschreibungen.
Okay. Dann hat man zumindest, merci für die doch viel konkretere Antwort, wie ich erwartet hätte. Hat man mal ein bisschen einen Plan und kann mal Daumen, mal Pi berechnen. Eben, ich glaube, es gibt ja so viele Faktoren, die reinspielen. Mhm. Oder ist es gemietet? Wie lange ist ein Mietvertrag noch? Wie wichtig ist der Standort? Bin ich Immobilienbesitzer? Bin ich noch voll in der Wachstumsphase? Oder habe ich seit 10 Jahren jedes Jahr etwa den gleichen Gewinn? Und der gibt nichts, was dagegen spricht, dass der nicht die nächsten 5 sich verändert, oder? Also, darum. Viele Softfaktoren drin, oder?
Ja, das stimmt, ja. Also es ist, ich würde sagen, wir sind natürlich in dem Sinn nicht nur Theoretiker, sondern wir wollen ja praktisch etwas abschliessen, etwas realisieren, umsetzen, wenn wir so wollen. Und und wir müssen uns natürlich auch an die Gegebenheiten richten, oder? Also wenn alle Fremdkapitalgeber nur auf 4 bis 5 Mal den Gewinn vor Steuern, vor Abschreibungen zahlen, dann ist es so, oder? Und das können wir dann auch nicht ändern. Und wenn wir da fantastische Bewertungen machen, dann tun wir praktisch nur falsche Erwartungen wecken, wo man dann bei einer konkreten Transaktion nicht kann realisieren kann.
Ja. Verstehe ich. Was kann denn überhaupt alles schieflaufen in so einer Nachfolgeregelung? Was sind so die grössten Probleme, die im Normalfall auftauchen?
Ja, das ist, es gibt eigentlich mehr, was schieflaufen kann, als richtig. Also einige von diesen Beispielen sind ganz banal. Also eine Firma oder Unternehmer, wo eine Firma verkaufen will, überlegt sich das frühzeitig, stellt eine Nachfolger ein, die das Potenzial hat, um die Firma zu übernehmen. Wenn er eingeschafft ist und ein bisschen einen Leistungsausweis hat und ich sage mal auch ein bisschen von der kulturell dazu passt, der Nachfolger kann seine Meinung ändern, die Firma verlassen, hat kein Interesse mehr, anderen Fokus. Wir haben sogar einen Fall gehabt, ist ein bisschen tragisch, aber es ist ein Live-Case. hat eine Immobilienfirma, hat einen Nachfolger gesucht, den eingestellt. Der hat sich super eingeschafft, der ist sehr beliebt gsi innerhalb von der Firma und bei den Kunden. Ist mit der Vespa in der Stadt Zürich gefahren, ist nass gsi, ist aufs Tramgleis gekommen, ausgerutscht in ein Auto und tot gsi. Und der hat etwa 5 Jahre haben sie den aufgebaut und vorbereitet für die Übernahme. Und von einem Tag auf den anderen ist er nicht mehr da gewesen. Haben sie müssen eine neue Lösung suchen. Und darum ist ja auch oft die Bemerkung, dass man mit einer Nachfolgeregelung frühzeitig anfängt, eben weil es kann so Rückschläge geben, wo, ja, ist höhere Gewalt. Niemand kann das bestimmen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Extremfall, aber eben, wie man sieht, gibt es das. Was es auch gibt, ist natürlich oft, dass kein finanzkräftiger Käufer da ist. Schwierige Branche, die schwer finanzierbar ist. Dass die Firma, die man verkauft, nicht attraktiv ist für einen Käufer. Das gibt es auch.
Was braucht es, dass eine Firma attraktiv ist? Entschuldigung. Also weißt du was, wann ist eine Firma attraktiv und wann ist sie nicht attraktiv? So grob gesagt.
Ja gut, also es ist eine gewisse Stabilität und Berechenbarkeit ist nie schlecht. Also wenn man weiss, man ist in einer Branche, wo heute gut läuft und morgen gut läuft und übermorgen auch noch gut läuft, ist sicher einfacher für alle Involvierten, auch für Kreditgeber, weil die wissen, aha, das Risiko ist relativ tief. Oder? Das Zweite ist, du hast vorhin ein bisschen angesprochen, stabile Gewinn, wo man kann sagen, das letzte Jahr ist so gewesen, das Jahr und das nächste Jahr auch. Und natürlich, was noch dazukommt, wenn es ein Potenzial hat für die Zukunft, zum Ausbauen. Also, ich sage mal, wenn du kannst irgendwie die Mitgliederzahl oder Kundenzahl irgendwie steigern, verdoppeln oder was immer, hat natürlich der neue Eigentümer natürlich viel Spass dran, oder? Er sieht praktisch Früchte von seiner Arbeit, dass er sagt, jetzt gebe ich Gas, jetzt tue ich noch 100 neue Kunden akquirieren und mit dem steigere ich, weiß nicht, den Gewinn x% oder so. Also eben, Stabilität, Berechenbarkeit und ein gewisses Zukunftspotenzial, wo man die Firma entwickeln kann. Und, das ist, haben wir jetzt ein paar Mal gehört, der Kaufpreis darf nicht zu hoch sein. Also er muss ein bisschen angemessen sein im Verhältnis Gewinn zum Kaufpreis.
Die Podcast-Folge wird gesponsert von Care4IT. Ist deine IT unverzichtbar für dein Business? Mit ihren Next Generation IT Services sorgt Care4IT für maximale Produktivität in deinem Unternehmen. Und zwar ultraschnell und ultrasicher. Mit nur 7 Minuten Reaktionszeit und maximal 1 Stunde Lösungszeit bietet sie dir den schnellsten IT-Service der Schweiz. Und das erst noch 100% klimaneutral. Gang jetzt auf www.careforit.ch und buch direkt einen kostenlosen Beratungstermin. Okay, gut, super. Ich habe die. Und wenn du Verlust machst, wird es umso schwieriger, oder? Also eine Firma mit Verlustverkauf, oder dann ist einfach der Preis dementsprechend.
Ja, ist der Preis dementsprechend. Eben, es gibt natürlich noch Möglichkeiten, dass man zum Beispiel liquidiert, oder? Das ist halt eine Bankrotterklärung vom Unternehmen, wenn es das Geschäft nicht profitabel bringt. Ja, dann gibt es für die Liquidation und dann ist halt der entsprechende Verkaufserlös oder Liquidationserlös entsprechend bescheiden, oder? Aber ist nicht unmöglich, haben wir ja auch. Wir haben ja schon für die eigenen Zwecke haben wir Treuhandunternehmen angeschaut, die Verlust schreiben. Die haben wir auch angeschaut. Und wir haben uns müssen überlegen, wie würde man die Firma wieder in Profitabilität bringen. Und ja, wir haben auch ein klares Konzept gehabt, aber wir haben uns dann nicht einigen mit dem, wie du richtig sagst, der Kaufpreis ist einfach zu hoch gewesen. Wir können nicht einen höheren Kaufpreis zahlen und noch viele Restrukturierungsarbeiten und Aufräumarbeiten machen. Dann macht es keinen Spass für den Käufer. Und dann haben wir uns von dieser Transaktion verabschiedet.
Ja, okay. Ich habe dich unterbrochen, es tut mir leid. Es ist darum gegangen, weil das alles schieflaufen kann.
Aha.
Wir sind eben beim Punkt, eine Firma ist nicht attraktiv für den Verkauf. Was gibt es für weitere Sachen, die schieflaufen können?
Ja, also das ist auch wieder ein Fall aus der Praxis. Ist noch spannend eigentlich. Ein Kollege von uns ist gekommen und hat gesagt, du, könnt ihr uns einen Kaufvertrag aufsetzen für den Firmenkauf? Da haben wir gesagt, ja, haben wir das Honorarbudget abgegeben, oder? Und dann haben sie gesagt, ja, nein, ist zu hoch, wir gehen zu einem anderen. Dann haben sie den Kaufvertrag von einem anderen Treuhandbüro oder Rechtsanwalt ausarbeiten lassen. Dann haben sie ein paar Tausend Franken gespart. Im Nachhinein haben wir aber festgestellt, dass sie eine Finanzierung von einer Regionalbank bekommen haben und das völlig falsch strukturiert war. Und sie zahlen jetzt in dieser Transaktion irgendwie mehrere hunderttausend Franken Steuern, weil es falsch strukturiert war. Also das heisst, die Bank hat keine oder wenig Erfahrung gehabt und hat sie falsch beraten. Der, der den Kaufvertrag geschrieben hat, hat auch nichts gemacht, sondern einfach nur den Vertrag geschrieben und nicht ein bisschen weitergedacht. Ja, so haben sie praktisch eine falsche Struktur gehabt, um die Firma zu kaufen und zahlen jetzt halt entsprechend viel Steuern.
Kannst du denn irgendwo grob sagen, was so die grössten Strukturfehler können sein oder was man da muss beachten, dass es gerade eben mehrere hunderttausend Franken Steuern auslöst oder nicht? Was muss man da beachten? Außer dass man sich natürlich sowieso sollte von euch beraten lassen, das ist keine Frage. Aber vielleicht gleich für die Zuhörerinnen oder Zuhörer.
Was kann man ja, es ist jetzt nicht wahnsinnig jetzt kreativ, sondern es ist eine bewährte Struktur. Normalerweise tut man eine Holding gründen. Und die Holding hat den Zweck, eine Firma zu erwerben. Und in die Holding fließt Eigenmittel von dem Käufer, ich sage 20-30%, sagen wir mal, das Beispiel. Und dann gibt es eine Bank oder einen Finanzgeber, der die restlichen 70-80% in die Holding einbringt. Und mit dem Geld kauft dann die Holding die Firma. Und wenn die Firma, wenn sie dann gekauft ist, praktisch jedes Jahr Dividende ausschüttet, fließt die steuerfrei an die Holding rauf. Und die Holding zahlt dann mit der Dividende praktisch den Kredit zurück. Und wenn man das, die Kollegen, die das eben falsch gemacht haben, die haben den Kredit privat aufgenommen und dann haben sie bei der Ausschüttung von den Dividenden haben die, die Einzelpersonen haben die Steuern gezahlt, je nach Wohnort, irgendwie 20-25%. Haben sie Steuern gezahlt und dann haben sie privat dann den Kredit zurückgezahlt. Und so kann man eigentlich auf dem Kaufpreis kann man aus den Dividenden, die man muss ja zurückzahlen, kann man rund, sagen wir, 20-25% von dem Kaufpreis kann man dann Steuern sparen, ganz legal. Also das ist jetzt nichts Abenteuerliches, das hat man schon tausende Mal gemacht. Und die grösseren Banken oder ein bisschen gut aufgestellten Banken kennen die Strukturen und würden eigentlich den Kunden auch dahingehend beraten. Aber eben, kleinere Regionalbanken, die haben einfach nicht die Möglichkeiten, zum Spezialisten anstellen, weil sie einfach zu klein sind. Und dann kommt man dann halt ab und zu halt nicht die richtige Beratung.
Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, wegen der Finanzierung eben, man muss irgendwie vielleicht mit einer Bank zusammenarbeiten, wenn man jetzt eine Firma kauft, die 100'000 Franken Gewinn macht und man dann irgendwie doch eine halbe Million muss zahlen, haben ja die wenigsten Leute einfach gerade so auf der hohen Kante, wo sie investieren können. Wie sieht denn im Normalfall so eine Finanzierung aus?
Ja, das ist der Vorteil, sagen wir mal, wenn man eine Firma kauft, den Kauf kann man finanzieren, oder? Im Normalfall. Wenn man selber aufbaut und praktisch jedes Jahr privat Geld investiert und so, findet man kaum eine Bank, die den eigenen Aufbau finanziert. Aber eben bestehende Firmen kaufen, da findet man praktisch Finanzpartner. Du hast richtig gesagt, Banken stehen da zur Verfügung, insbesondere Kantonalbanken. Wir arbeiten mit einigen zusammen. Es gibt aber auch Regionalbanken, ich sage jetzt so wie Raiffeisen oder Valiant Bank, die mitfinanzieren würden. Eine weitere Alternative ist zum Beispiel die Kreditplattformen, die es gibt. Die verstehen die Transaktion sehr gut und haben auch sehr viele Erfahrungen im Finanzieren von solchen Transaktionen.
Sind die denn teurer, so Kreditplattformen, oder sind die auch wirklich preislich konkurrenzfähig?
Die sind tendenziell preislich etwas günstiger.
Mit Kantonalbanken sogar? Okay. Ja. Okay. Was muss man im aktuellen Zinsumfeld für einen Zins rechnen?
Ja, das, also auch die Plattform und, ja, ist leider so, die Kreditplattformen und auch die Banken haben natürlich so Ratings, oder was anwenden, oder? Also das hängt eben ein bisschen von der Branche ab, von der Stabilität, von der Substanz, wie viele Eigenmittel, dass die Transaktion hat. Und ich würde sagen, das geht von, ist noch schwierig, irgendwie um die 6-8-9% rechnen, oder? Okay. Und das ist, sagen wir, für die mittelgroßen Transaktionen, eben wenn man ins Private Equity geht, also da gibt es ja ganz andere Spielregeln. Erstens mal schauen die Private Equity Investoren, die würden da vielleicht finanzieren, das ganz anders da, oder? Erstens mal muss das Volumen oder der Kaufpreis mindestens 10, 20, 30 Millionen sein, weil die schauen die machen im Jahr 2-3 Transaktionen und das muss für die richtig rendieren, oder? Und dann muss sich auch die Rendite von der Gesellschaft, muss es richtig Wachstumsunternehmen sein mit sehr viel Potenzial und die denken natürlich, ich sage jetzt mal 20-30% Rendite pro Jahr, stellen sie sich vor, über die Laufzeit, oder? Und das ist einfach eine andere Liga, oder? Dass man zu Private Equity Investoren kommt. Und dann ist natürlich auch, wenn es vielleicht die Hälfte oder sogar die Mehrheit von dieser Gesellschaft, also es ist eine Möglichkeit, um schnell viel Geld zu verdienen, aber mit sehr anspruchsvollen Finanzpartnern. Oder?
Ja. Jetzt haben wir immer vom Fremdkapital geredet und gesagt, okay, es gibt Möglichkeiten, dass man das fremd finanzieren kann. Ich gehe davon aus, je mehr Eigenmittel man bringt, desto günstiger ist tendenziell der Zins. Wie viel braucht es Minimum? Also muss ich, gibt es auch 100% Finanzierungen von so Schweizer Finanzinstitut oder muss ich irgendwo 10%, 20%, 50% gleich selber können mitbringen?
Ja, das also in der so Instagram und so sieht man oft so Werbungen, wo man zum Beispiel in Deutschland Immobilien mit 0% Eigenmittel erwerben kann. Oder? Also bei einem Firmenkauf ist natürlich schon so eigentlich der Fremdkapitalgeber, das ist ja so, der hat auch nur ein beschränktes Risiko. Oder? Darum ist auch nur die, ich sage mal 6%, wir haben etwa vielleicht 1,5% Inflation, also ist ja dann nur etwa 4,5% reale Verzinsung. Mit diesen 4,5% kann man jetzt also schlechten Totalausfall finanzieren. Das heisst, der Käufer muss schon 20 ist schon etwas Minimum, 20 oder vielleicht 30% Eigenmittel bringen, weil das steht auch wirklich als Risikokapital da, wenn es mal nicht gut geht oder so, dass eigentlich der Käufer praktisch sein Eigenmittel verliert, oder? Und praktisch der Fremdkapitalgeber mit seinen 4,5% netto, dann halt, ich sage mal, mit einem blauen Auge der vorkommt, oder? Und darum ist es schon, ist eben nicht nur eine Zinsfrage, sondern das Zins widerspiegelt das Risiko. Mit 4,5% kannst du nicht ein riesiges Risiko eingehen, wenn du dann eben vielleicht 30% pro Jahr hast, eben die Private Equity Investoren, die gehen natürlich ins unternehmerische Risiko ein, darum haben sie ganz andere Renditeerwartungen, als wenn du jetzt zu einer Raiffeisenbank gehst oder einer Kantonalbank, wo die ihre Fremdkapitalfinanzierung gibt.
Häufig hört man ja auch noch Verkäuferdarlehen, also dass quasi eigentlich der Verkäufer sagt, und ich gehe jetzt auch noch ein bisschen ins Risiko und du kannst mir einen Teil davon über vielleicht die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre erst zurückzahlen. Sieht man da häufig?
Ja, das sieht man noch häufig, ja. Also mir raten halt eher davon ab, also für die Verkäuferdarlehen, weil der Verkäufer ist wirtschaftlich immer noch im Risiko. Also wenn es der Firma schlecht geht, der neue Eigentümer kann es nicht zurückzahlen. Wer ist im Risiko? Der Verkäufer, der noch ein Darlehen stehen hat. Und oft sind die dann nachrangig, oder? Also wenn jetzt der neue Eigentümer noch ein Bankdarlehen hat, wird das zuerst bedient in einer Krisensituation und dann erst in einem zweiten Anlauf, in einer zweiten Stufe kommt dann so ein Verkäuferdarlehen. Also, um es kurz zu sagen, er hat keinen Einfluss mehr aufs Geschäft. Also, er kann nicht mehr mitbestimmen, er kann keine Entscheidungen mehr treffen. Er hat kein Upside-Potenzial. Also, wenn es der Firma super geht, oder? Und die machen Gewinn ohne Ende, sein Darlehen wird zu einem festen Zinssatz, weiß auch nicht, was sie dann abgemacht haben, vielleicht 5-6%, wird verzinst. Aber wenn es schlecht geht, oder? Der Firma, oder? Hat das ganze Risiko und im schlimmsten Fall verliert er auch sein Verkäuferdarlehen, wenn die Firma vielleicht Konkurs oder Konkurs geht. Darum kann man das immer machen. Ich sage jetzt mal, wenn jetzt bei einer grösseren Transaktion, jetzt, ich sage jetzt mal, geht es um 2-3 Millionen und der Verkäufer lässt noch 100'000 stehen, also ist das im Verhältnis sicher nicht so substanziell. Und dann hat er anstatt, sagen wir mal, 3 Millionen, im schlimmsten Fall hat er 2,9 verdient, oder? Aber wenn jetzt der Kaufpreis 500'000 ist und er lässt 400'000 stehen, muss ich einfach sagen, ist das eher schädlich für den Verkäufer. Und dann würde ich mir wirklich stark empfehlen, das ist natürlich mit Arbeit verbunden, einen Kredit oder eine Finanzierung für den Käufer zu finden, damit ein Dritter, eben sei es eine Bank oder eine Kreditplattform, die 400'000 vom Kaufpreis übernimmt und der Verkäufer dann praktisch 500'000 praktisch bar überkommt, oder? Und er will ja dann mit dem Geld zum Beispiel auch seinen Ruhestand ein bisschen finanzieren. Ein ruhiger Lebensabend, wird vielleicht auf eine Weltreise oder was immer. Und dann, wenn er die 500'000 vom Bankkonto hat, hat er doch gewisse Sicherheit, eine gewisse Flexibilität, kann es geniessen. Wenn die 400'000 immer noch in der Firma sind, ist es blockiert, oder? Und eben die Rückzahlung ist theoretisch gegeben, oder? Aber praktisch gibt es halt immer wieder Fälle, wo es nicht sichergestellt ist. Ja.
Okay. Also, wenn jetzt jemand in dem Fall sagt, er will verkaufen, warum sollte er zu euch kommen oder warum sollte er sich beraten lassen?
Ja gut, wir haben es ein bisschen gesehen. Ein plakatives Beispiel, wenn dein Auto einen Motorschaden hat, gehst zur Werkstatt und weil du keine Erfahrung hast, du weißt nicht, was wie man so einen Motor revidiert. Ähnlich ist ja auch bei so einer Nachfolgeregelung oder bei einem Verkauf oder bei einem Kauf von einer Firma. Ist eine komplexe Sache. Man kann sehr viele Fehler machen, wir haben es gehört. Und ja, wir haben halt sehr viele Transaktionen schon durchgeführt. Wir kennen die meisten Fehler oder Schwachstellen in so einer Transaktion. Wir können unseren Kunden, sagen wir mal, egal auf welcher Seite, können wir beraten und ihn bewahren von solchen Schwierigkeiten. Und ja, wir haben natürlich auch ein gutes Netzwerk, oder? Das für Finanzierer, also wenn irgendetwas fehlt in der Finanzierung, sei es eben Verkauf oder Kauf, können wir durch unser Netzwerk einen guten Finanzpartner praktisch in die Transaktion einbinden und so zum Abschluss bringen. Oder?
Ja, eben, ich denke, gerade wenn es um ein bisschen Geld geht und nicht nur um 10'000 Franken, ja, macht es Sinn, dass man jemanden hat, der da eine Expertise hat, die er mit einbringen kann. Was kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern vom Podcast offerieren, um mal vielleicht noch kostenlos mal etwas anschauen oder mal sehen, könntet ihr zusammenpassen? Ich glaube, da muss es ja irgendwo auch matchen. Was kannst du anbieten?
Gut, du hast gesagt, die meisten von diesen Mandaten basieren ja auf einer gewissen Vertrauensbasis. Also der Kunde muss überzeugt sein oder muss sich wohlfühlen mit uns, dass er überzeugt ist, dass wir das Beste für ihn wollen, oder? Ich glaube, das ist in solchen Transaktionen eine wichtige Voraussetzung, oder? Was mir der Zuhörer und von «Mach dein Ding» können offerieren, ist eine stündige Beratung, Analyse von der Ist-Situation. Sei es das Kauf, Verkaufsmandat, Finanzierungen, ist egal. Und man könnte mal die Ausgangslage analysieren und eine Empfehlung abgeben, was jetzt so die nächsten Schritte sind. Und der Kunde muss dann kann er praktisch entscheiden, welcher Schritt das für ihn der richtige ist. Oder? Normalerweise nehmen wir so für eine Stunde 250 Franken und wir würden das für Zuhörer und Zuhörerinnen von «Mach dein Ding», würden wir das die erste Stunde umsonst machen.
Perfekt. Also ich glaube, das lohnt sich in dem Fall sowieso, einfach mal anzuhören, was habt ihr für Ideen, wo könntet ihr helfen, wo seht ihr gerade Problematiken vielleicht und wie könnten wir die zusammen lösen. Und wenn es dann nach dieser Stunde, wenn man merkt, hey, es ist nichts gewesen, dann ist es auch okay. Also das Angebot ist super für alle Hörerinnen und Hörer. Meldet euch direkt bei Marco oder Andreas. Ihr findet alle Infos dazu natürlich auch in den Shownotes auf der Webseite www.machst-richting.ch und unterhalb von dem Video, wer das als Video geschaut hat, nutzt das eben auch als potenzieller Käufer. Dort ist der Prozess, glaube ich, nicht ganz so strukturiert. Gell? Dort kann man halt nicht genau den gleichen Prozess durchlaufen, wie wenn man jetzt verkaufen will. Aber auch dort kann man es mal mit euch besprechen und ihr habt das Netzwerk und könnt unterstützen, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich suche eigentlich ein Unternehmen zum Kaufen.
Das ist richtig, ja.
Genau. Perfekt. Super. Andreas, danke vielmal. Bist du da gewesen? Hast du da deine Expertise mit uns erzählt? Ich glaube, wir haben ganz viel mitnehmen und können lernen. Ich wünsche dir noch ganz einen schönen Tag und bis gleich.
Dir auch. Ciao, Nico. Hat mir Spass gemacht mit dir.
Danke, das freut mich. Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao. Mir auch.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.